NDR Info. Themen des Tages.
Das war ein hoffentlich guter Rutsch ins neue Arbeitsjahr. Für viele hat die Arbeitswoche ja gleich mit Herausforderungen begonnen.
Ich würde sonst mit dem Auto fahren und habe mich heute für den Bus entschieden.
Mit Bus war gut. Aber jetzt hier normal kommt jede 5 Minuten kommt in U-Bahn. Und jetzt muss ich 10 Minuten warten.
Ein bisschen schlittern, aber alles kam relativ pünktlich.
Ich fahre immer mit dem Fahrrad. Und das ist jetzt auf jeden Fall nicht ganz so sicher, deswegen schiebe ich jetzt einfach zur Bahn.
Schieben ist auf jeden Fall besser. Wir kommen zum Ende der Sendung hin nochmal zum Thema Glätte. Davor schauen wir heute nach New York. Zum einen berät der UN-Sicherheitsrat über die Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Maduro. Zum anderen befindet er sich ja ebenfalls in der Stadt und soll heute das erste Mal vor Gericht aussagen. Und damit starten wir auch gleich. Giselle Ucker ist unsere New York-Korrespondentin und jetzt live zugeschaltet. UN-Generalsekretär Guterres nannte das Ganze ja einen gefährlichen Präzedenzfall, diese Gefangennahme durch die USA. Wie wird es denn in dem UN-Gremium gerade eingeschätzt?
Ja, also da laufen die Statements ja jetzt gerade. Die Sitzung hat erst angefangen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der war nicht persönlich da, der hat aber von seiner Stellvertreterin ein Statement verlesen lassen und hat sich da noch einmal besorgt gezeigt, vor allem über eine mögliche Zunahme der Instabilität in Venezuela. Er hat gesagt, die Operation der Amerikaner habe nicht den Regeln des Völkerrechts entsprochen und diese nicht respektiert. Und er hat alle Akteure in Venezuela noch mal zu einem Dialog aufgerufen, erklärt sich aber auch bereit, Bemühungen um eine friedliche Lösung zu unterstützen. Dann konnte ich noch die kolumbianische Botschafterin hören, die hat die Ereignisse kategorisch verurteilt, fordert, dass Souveränität und Völkerrecht geachtet werden. Die Kolumbianer haben natürlich selbst Angst, dass auch sie möglicherweise mit einem US-Eingriff zu rechnen haben. Von Russland habe ich noch mitbekommen, dass der US-Botschafter geschockt gewesen sei. Auch das war ja zu erwarten, dass sich auch Länder wie Russland und China sehr kritisch äußern. Interessant wird sein, wie insgesamt die europäischen Länder sich zum Beispiel verhalten. Die waren ja mit völkerrechtlichen Beurteilungen jetzt erstmal zurückhaltend in den letzten Tagen. Und es wird auch interessant zu sehen sein, wie Mike Waltz, der US-Botschafter, die ganze Aktion argumentiert.
Wir kommen gleich noch zu deutschen Reaktionen. Heute schauen wir aber erst noch auf den Mann, über den bei den UN beraten wird. Der sitzt ja bereits seit dem Wochenende in Brooklyn, also ebenfalls in New York, in einem Bundesgefängnis. Er und seine Frau sollen in Kürze, in einer Stunde, in New York vor einem Bundesrichter erscheinen. Was wird bei dem Termin wohl passieren?
Also was wir vorab erfahren haben, ist erstmal, dass Maduro einen Pflichtverteidiger vom Gericht zugesprochen bekommen hat. Der wird ihn verteidigen und heute wird das wahrscheinlich erstmal ein eher kurzer Auftritt von Maduro vor Gericht. Bei dieser ersten Anhörung geht es erstmal darum, ihm und seiner angeklagten Frau formell die Vorwürfe zu erklären, beziehungsweise ihn über die Anklagepunkte zu informieren. Es gibt ja 4 Anklagepunkte. Da dreht es sich im Wesentlichen darum, dass man ihm Narkoterrorismus vorwirft und die Verschwörung zum Kokainimport. Und wir gehen davon aus, dass Maduro und auch seine Frau auf nicht schuldig plädieren werden. Die haben nämlich im Anschluss dann die Möglichkeit, auf schuldig oder nicht schuldig zu plädieren. Der Richter wird vermutlich auch schon anordnen, dass Maduro bis zum Prozessauftakt in U-Haft bleibt, ohne Kaution. So berichten das hier einige Medien.
Jetzt sind wir ja ganz frisch im Jahr 2026. Diese Anklage gegen Maduro gibt es in den USA schon seit 2020, also längere Zeit. Das kommt also alles noch aus Trumps erster Amtszeit?
Ja, ganz genau. Da wurde das wohl relativ akribisch schon vorbereitet von einem vertrauten Anwalt von Donald Trump. Dann ist aber Joe Biden ins Amt gekommen und nach Trumps Rückkehr ins Weiße Haus, wo Donald Trump jetzt auch eher einen Rückhalt in seinem Kabinett, bei seinem Beraterteam sieht, bei allen, die er um sich herum versammelt hat, hat er, glaube ich, gedacht, dass jetzt das Momentum da ist, um diese Anklage tatsächlich zu einem Ende zu bringen. Also Trump versucht jetzt das zu beenden, was er damals angefangen hatte. Muss möglicherweise weniger Angst vor Konsequenzen haben, auch weil er ja die Mehrheit mit den Republikanern im amerikanischen Kongress hat.
Vielen Dank. Soweit waren das Informationen live aus New York von unserer Korrespondentin Giselle Ucker. Wir werden natürlich die Sitzung im Sicherheitsrat auch heute Abend noch weiter verfolgen. Jetzt schauen wir erstmal nach Deutschland, weil die Bundesregierung hatte ja erst einmal mehr Zeit eingefordert für eine Bewertung der Gefangennahme. Und natürlich ist auch klar, das ist ein Spagat. Auf der einen Seite Donald Trump, der gar keine Regeln mehr einhält und offensichtlich wirklich nur noch tut, was ihm gefällt. Auf der anderen Seite aber sind wir angewiesen auf die USA in der Ukraine. Es gilt also, die Beziehungen nicht mehr als nötig zu gefährden. Wie handhabt die Bundesregierung also den Fall? Und wie reagiert man auch auf die Andeutungen aus Russland, man könne auch den deutschen Bundeskanzler entführen? Dazu aus dem Hauptstadtstudio in Berlin unsere Korrespondentin Sabine Henkel.
Die Bundesregierung sucht noch nach passenden Worten, während die Linke, ganz Oppositionspartei, nach Sanktionen ruft. Allen voran Parteichef Jan van Aken.
Trump, der hat Golfplätze in Europa. Die könnte man dicht machen.
Trump bestrafen, ihm seine Golfplätze nehmen. So einfach kann man sich Oppositionspolitik machen. Schließlich hat Jan van Aken nichts zu verlieren bei Donald Trump, anders als Bundeskanzler Friedrich Merz, der in Paris mit den Amerikanern um einen Waffenstillstand in der Ukraine ringen will. Deshalb, so vermutet es die grüne Fraktionschefin Katharina Dröge, spricht Merz nicht aus, was ihr so leicht von den Lippen kommt. Trump hat Völkerrecht gebrochen.
Der Bundeskanzler taucht ganz offensichtlich einfach ab aus Angst vor Donald Trump, weil die Situation ist eindeutig. Es ist ein Bruch des Völkerrechts, wenn man einen anderen Staat mit Gewalt angreift. Und das haben die USA mit Blick auf Venezuela gemacht.
Die AfD, dritte Oppositionspartei im Bundestag, möchte Trumps Vorgehen nicht bewerten. Und die Bundesregierung rechtfertigt ihr vorsichtiges Agieren. Der Bundeskanzler selbst ist heute nicht zu hören. Stattdessen äußert sich der Außenminister. Von wegen abtauchen oder ausweichen, weist Johann Wadephul die Vorwürfe zurück.
Wir weichen der Frage nicht aus, dass hier selbstverständlich auch immer die Frage des internationalen Rechts im Raum steht. Und wir werden in dieser Frage mit Sicherheit auch weitere Gespräche zu führen haben.
Wadephul und auch Merz führen das Völkerrecht an. Natürlich gelte es. Nur vom Bruch durch Trump wollen sie so klar nicht sprechen. Deutlicher wird Koalitionspartner Lars Klingbeil, Vizekanzler und SPD-Chef. Schriftlich teilt er mit, dass Machthaber Maduro ein autoritäres Regime geführt habe, dass das aber keine Rechtfertigung dafür sei, internationales Recht zu missachten. Ungewöhnlich, dass Klingbeil sich überhaupt in einer außenpolitischen Sache äußert. Es gab Absprachen hierzu, lässt ein Regierungssprecher wissen. Good Cup, Bad Cup, möglicherweise sowas. Für Merz ist die Lage heikel. Daher probt er den Spagat. Kritik ja, aber bloß nicht Trump verprellen. Der Politikwissenschaftler Thomas Jäger versucht, das nachzuvollziehen.
Es ist völkerrechtswidrig, was geschehen ist. Nur ist es klug, das in einem Moment zu sagen, in dem darüber verhandelt wird, wie man die Ukraine unterstützt. Da hat man in der Bundesregierung und in anderen europäischen Regierungen gesagt. Nein, das ist nicht klug. Wir wissen, wie Trump reagiert. Deswegen halten wir uns hier zurück. Ändern können wir sowieso nichts mehr.
Klarer positioniert sich die Bundesregierung zu dem, was noch kommen könnte. Dass Trump Grönland attackiert. Regierungssprecher Sebastian Hille erklärt, Grönland gehört zu Dänemark und so soll es auch bleiben.
Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden, Gebiete dürfen nicht zwangsweise annektiert werden. Für uns gelten die Grundsätze des Völkerrechts, wie in der Charta der UN niedergelegt.
Ob die Sprachregelung Bestand hat, sollte sich Trump tatsächlich Grönland einverleiben? Abwarten.
Soweit Einschätzungen aus Berlin von Sabine Henkel. Über die Motivation Trumps in Venezuela einzugreifen gibt es bislang vor allem Spekulationen. Die meisten Experten und Beobachter sind sich aber sicher, der Kampf gegen Drogen sei nur ein Scheinargument. Die USA verfolgten in Venezuela ganz klare eigene wirtschaftliche Interessen, denn das Land hat weltweit die größten Ölreserven. Trump spricht von gestohlenem Öl, das sich die US-Ölindustrie jetzt zurückholen soll. Tatsächlich steigen die Aktienkurse von US-Firmen wie Chevron und Exxon. Die Reaktionen am Ölmarkt halten sich aber noch in Grenzen. Angela Göpfert.
Der angebliche Krieg gegen Drogen war monatelang die zentrale Begründung für die US-Militäroffensive gegen Venezuela. Tatsächlich verfolgen die USA unter Präsident Donald Trump dort aber vor allem handfeste wirtschaftliche Interessen. Denn Venezuela verfügt über die größten Ölreserven der Welt. Mehr als 300 Milliarden Barrel. Das sind etwa 17% der globalen Reserven. Genutzt wird dieses Potenzial allerdings kaum. Im vergangenen Jahr förderte Venezuela nur rund 1,1 Millionen Barrel pro Tag. Das entspricht gerade einmal 1% der weltweiten Ölproduktion. Das soll sich nach Trumps Willen ändern. Er will die heimische Ölindustrie zurück nach Venezuela bringen, um die dortigen Ölschätze zu bergen. US-Unternehmen bohren in dem südamerikanischen Land bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts nach Öl. Doch 2007 wurden sie unter Venezuelas damaligem Präsidenten Hugo Chavez faktisch enteignet. Ein Stachel, der tief sitzt, wie David Kohl von der Schweizer Bank Julius Baer betont.
Dieser Anspruch, dass dort amerikanische Ölfirmen tätig waren, die dann enteignet wurden. Jetzt nicht unter Maduro, sondern unter Chavez. Das heißt, von der früheren Regierung enteignet wurden. Und man hier auch wieder innenpolitisch zeigen möchte, man möchte als USA nicht über den Tisch gezogen werden.
Trump spricht von einem der größten Diebstähle amerikanischen Eigentums in der Geschichte unseres Landes. Dieses, so Trump, gestohlene Öl solle nun zurückgeholt werden. Die Börsen reagieren deutlich. Aktien großer US-Ölkonzerne wie ExxonMobil und Chevron schnellen zu Wochenbeginn nach oben. Schon im Vorfeld des Angriffs der USA auf Venezuela waren sie massiv gestiegen. Am Ölmarkt selbst bleiben die Auswirkungen bislang allerdings überschaubar. Noch, wie Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst der Consorsbank, erklärt.
Am Ölmarkt sieht man da jetzt kaum Auswirkungen, weil wir doch eine Überversorgung des Ölmarktes haben. Und mittelfristig in den nächsten 6 bis 9 bis 12 Monaten dürfte jetzt doch eher das Ölangebot noch weiter steigen, weil eben das venezolanische Öl noch mehr exportiert werden wird.
Unklar ist allerdings, ob und in welchem Umfang US-Konzerne tatsächlich in Venezuela investieren werden. ExxonMobil und Chevron zögern. Sie wissen aus Erfahrung, wie riskant Geschäfte in dem Land sind. Branchenvertreter verweisen auf die marode Ölinfrastruktur und die politische Unsicherheit. Hinzu kommt, venezolanisches Öl ist sogenanntes schweres Öl. Es ist zähflüssig, aufwendig zu verarbeiten und auf dem Weltmarkt deutlich billiger als leichtes Öl, etwa aus dem Nahen Osten oder der Nordsee. Ob sich Trumps Hoffnung erfüllt und eine Rückkehr nach Venezuela tatsächlich zum großen Geschäft für die US-Ölindustrie wird, bleibt daher offen.
Aus der ARD-Börsenredaktion war das Angela Göpfert. Wir kommen zum zweiten wichtigen Thema heute. Plötzlich alles dunkel. Kein Licht, kein Fernseher, kein Handyladen, kein Kühlschrank. Alles weg. In Berlin erleben gerade zehntausende Menschen, wie sehr wir wirklich auf Strom angewiesen sind. Das zeigt sich jetzt, weil er weg ist. Immer noch rund 30.000 Privatpersonen und 1.700 Betriebe in den Stadtteilen Nikolassee, Zehlendorf und Wannsee sind betroffen und müssen sich auch noch weiter gedulden. Erst am Donnerstag wird wohl alles wieder wie gewohnt laufen. Nach einem Brandanschlag, mutmaßlich durch Linksextremisten, wird mit Hochdruck am beschädigten Kabel gearbeitet und auch darüber beraten, wie man Infrastruktur besser schützen kann. Dazu Matthias Bartsch.
Es ist ein frostiger Morgen in Berlin. Schnee liegt in den Vorgärten, das Thermometer zeigt Minusgrade an. Viele Berliner, die im Südwesten der Stadt leben, sind froh, dass sie zur Arbeit fahren können, irgendwohin, wo es warm ist. Denn das Wochenende war für Tausende extrem ungemütlich. Durch den Stromausfall fiel in vielen Haushalten auch die Heizung aus. Auch Eva war betroffen. Am Samstagmorgen stellte sie nach dem Aufwachen fest, dass nichts mehr geht. Kühlschrank aus, kein Licht, keine Heizung. Es sei wie ein Albtraum gewesen. Kurzerhand entschließt sie sich, vorübergehend zu einer Freundin nach Potsdam zu ziehen.
Also ich wachte Samstagmorgen auf und wollte auf mein Handy gucken und es ging gar nichts mehr und das war so ein bisschen beängstigend. Und meine Mutter hatte mir aber vor Jahren mal so ein Kurbelradio geschenkt und das war so meine Rettung. Dann konnte ich wenigstens hören, dass der Stromausfall ist und dann habe ich halt geguckt, naja, ich wollte Freundin in Potsdam treffen, da ist ja Strom und dann ging das alles irgendwie.
Eva arbeitet als Lehrerin. Heute ist sie mit dem Auto zur Schule in Berlin gefahren. Denn mit der S-Bahn oder dem Zug hätte sie Probleme bekommen. Vom Stromausfall ist auch ein Stellwerk betroffen. Als Folge davon fahren S-Bahn-Züge nicht durchgängig. Ein Regionalzug fällt ganz aus. An Evas Schule findet der Unterricht statt. An 18 anderen Schulen hingegen bis einschließlich Mittwoch nicht. Nach dem Brandanschlag waren rund 45.000 Haushalte und mehrere tausend Gewerbekunden von dem Stromausfall betroffen. Mittlerweile ist es dem Netzbetreiber Stromnetz Berlin gelungen, 15.000 Haushalte und einige hundert Gewerbe wieder mit Strom zu versorgen. Diejenigen, die noch bis voraussichtlich Donnerstag ausharren müssen, haben sich vorbereitet.
Licht haben wir und wir können auch uns einen Tee machen, haben auch einen Elektroheizer. Also wir haben so einen kleinen Radiator, damit kriegen wir ein Zimmer warm, aber duschen ist alles noch sehr kalt.
Mit Kerzenschein und allem eingekuschelt. Das Gute ist, dass ich wenigstens ein Gasherd habe. Ich konnte mir dann eine Wärmflasche machen und was Heißes so trinken und dass sie zum Glück hier noch Gaslaternen haben. Das ist natürlich auch äußerst praktisch, dass wenigstens die Wege erleuchtet waren.
Die eingerichteten Notunterkünfte nutzen betroffene Berlinerinnen und Berliner dagegen nur selten. In einem Sportclub beispielsweise hat das Rote Kreuz 250 Feldbetten aufgebaut. In der Nacht zum Montag nutzten gerade mal 10 Betroffene das Angebot. Hinsichtlich einer möglichen Tätergruppe erklärte Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, dass es sich um eine linksextremistische Gruppe handele, die einmal mehr unsere Infrastruktur angegriffen und damit auch das Leben von Menschen bedroht habe. Die Sicherheitsbehörden in Berlin und auch in Brandenburg hätten die Gruppierung mit dem Namen Vulkangruppe auf dem Schirm, so Wegner weiter. Der Berliner Verfassungsschutz hat eine spezielle Aufbauorganisation zur Ermittlung der Täter gegründet, nach einem Anschlag auf Tesla vor 2 Jahren. Auch damals soll die Vulkangruppe verantwortlich gewesen sein. Trotz aufwendiger Ermittlungen ist es bislang nicht gelungen, den Tätern auf die Spur zu kommen.
Soweit der Stand in Berlin von Matthias Bartsch. Und vermutlich haben Sie sich auch schon die Frage gestellt, wie ist eigentlich der Norden aufgestellt? Wie handhabt man so eine Lage? Darüber habe ich mit Christian Hoffmann gesprochen, Fachberater beim THW in Niedersachsen, genauer gesagt im Ortsverband Saarstedt. Und ihn gefragt, das technische Hilfswerk ist ja bei Stromausfall nicht zwingend von Anfang an dabei. Was muss passieren, bis Sie zum Einsatz kommen?
Genau, generell als THW sind wir eine Bundesorganisation. Das heißt, vor Ort muss der Bedarfsfall festgestellt werden von der örtlichen Einsatzleitung oder dem Katastrophenschutzstab, dass wir als THW mit unterstützen sollen. Das macht dann der Einsatzleiter in der Regel vor Ort. Und dann zum Beispiel ich als Fachberater bin dort und wir eruieren, ob das unser Einsatz als THW notwendig ist.
Das heißt auch, es gibt da unterschiedliche Optionen oder eben auch Einschätzungen, da kommen wir gleich noch dazu. Wenn der Strom weg ist, was muss dann in welcher Reihenfolge im Hintergrund passieren?
Im Hintergrund muss einmal signalisiert werden, dass wir als THW unterstützen müssen oder auch sollen, insbesondere wenn der Stromausfall dann länger andauert. Wenn es nur 2 Stunden sind, das kann, denke ich, jeder mittlerweile überbrücken. Wenn es dann länger dauert, muss eruiert werden mit dem Energieversorger vor Ort, wo sollen Aggregate, also Notstromdiesel, hingestellt werden. Also welche Punkte müssen überhaupt versorgt werden?
Weil klar ist, nicht alle können dann gleichzeitig versorgt werden, sondern es geht dann auch um eine Priorisierung, zuerst die lebensnotwendigen. Also hätte ich jetzt auch gedacht, erstmal geht es um Kliniken oder auch um Seniorenheime.
Ja, genau. Also Kliniken sind in der Regel auch mit einem Notstromdiesel ausgestattet. Die können sich für eine gewisse Zeit selbst versorgen. Ein Beispiel aus 2005 aus dem Münsterland. Dort waren wir dann im landwirtschaftlichen Bereich unterwegs. Wir haben so 10 Bauernhöfe und Einfamilienhäuser versorgt, die eine Schweinemast betrieben haben. Man mag es nicht glauben, aber die brauchen diese ganzen Wärmelampen, die sehr stromintensiv sind dann zum Beispiel. Oder auch zum Beispiel Betriebe der Milchverarbeitung. Wenn die Kühe nicht gemolken werden können, ist es dann auch sehr tragisch im Zweifel.
Wie stelle ich mir so ein Notstromaggregat vor? Also wir haben es alle schon mal gehört, aber bis in welche Größenordnung geht das? Kann man damit ein Haus versorgen oder wie Sie gerade gesagt haben, mehrere Bauernhöfe? Wie groß ist dann so ein Gerät?
Wir beim THW haben da so eine Größe um die 200 kVA. Damit können wir 30 bis 40 Haushalte in der Regel versorgen.
Und rein praktisch, also das ist dann 1 Kubikmeter groß und ziemlich laut oder und brummt?
Laut und brummt, ja. Die Dinger sind gut schallgedämmt. Das heißt, das geht. Man kann daneben sogar auch schlafen. Ist in der Regel so ein LKW-Anhänger bei uns. Nur so 2-Achs-LKW-Anhänger, 6 bis 10 Tonnen schwer.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, Herr Hoffmann, dass Sie Berater sind. Das heißt, erstmal schauen Sie sich auch wirklich theoretisch die Situation an und entscheiden dann?
Genau, wir entscheiden innerhalb eines, ja, Krisenstabes, wo wird welche Hilfe am dringendsten benötigt, ne? Dass das richtige Einsatzmittel zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.
Gibt es bei so einer Versorgung, also wie jetzt, das waren ja 3 Stadtteile in Berlin, da denkt man eigentlich, das müsste relativ schnell gehen. Wir wissen, das dauert jetzt wohl bis Donnerstag. Gibt es Unterschiede zwischen dem großstädtischen Bereich und vielleicht auch einer ländlichen Region, von denen wir ja im Norden auch viele haben?
Technisch ist das relativ ähnlich. Wir gehen in der Regel an so Trafostationen, Ortsnetztrafostationen ran mit dem Energieversorger zusammen. In der ländlichen Region, zumindest was ich 2005 selbst erlebt habe, ist es die Unterstützung im Zweifel noch etwas anders. Ne? Wir wurden da auch von den Bauern sehr gut unterstützt und auch zum Teil mit versorgt.
Und zum Schluss noch, wir waren jetzt alle vielleicht ein bisschen überrascht. Es können natürlich solche Ausfälle prinzipiell jederzeit passieren. Wie oft üben Sie das auch oder wie sind Sie beim THW vorbereitet?
Wir bei uns in Bremen-Niedersachsen, die beiden Landesverbände, verfügen über 13 solcher Fachgruppen Elektroversorgung und die treffen sich zum Teil auch regelmäßig, um denn solche Szenarien zu üben, dass sie Aggregate auch parallel schalten, dass mehrere Aggregate Einspeisepunkt haben. Und auch unsere Fachgruppe im Ortsverband, wir haben einen regelmäßigen Dienst und treffen uns zweimal im Monat, um hier uns vorzubereiten und auszubilden.
Christian Hoffmann war das, Fachberater beim THW in Niedersachsen, zur Frage, wie hilft eigentlich das technische Hilfswerk mit bei Stromausfällen? Und jetzt noch zu Eis und Schnee im Norden. Das hat ja schon in den vergangenen Tagen für viele Extraschichten bei den Straßenmeistereien und Streudiensten gesorgt, für lange Staus und ausgefallene Züge oder Busse. Vor allem Kinder, aber freut's, die bauen Schneemänner oder rodeln, wenn sie denn einen Schlitten haben.
Schlitten sind natürlich ausverkauft. Das waren die Artikel des Tages. Und ja, also Schneeschieber, Granulat, das ist das, was im Moment läuft. Und natürlich diese Straßenbesen, die laufen auch sehr, sehr gut.
Michael Wetzel war das. Er ist Baumarktverkäufer. Für viele hat ja heute auch das Arbeitsjahr 2026 begonnen, durchaus mit Hindernissen. Max Seif liefert uns jetzt einen Überblick über die aktuelle Lage im Norden. Und er beginnt dort, wo heute noch mal besonders viel Schnee dazugekommen ist, nämlich in Schleswig-Holstein.
Es ist ein fast aussichtsloser Versuch. Über Stunden schippt Andreas Beilfuß heute den Schnee vor seinem Haus in Preklum in Nordfriesland weg. Bis zu 40 Zentimeter sind hier in den vergangenen Stunden gefallen. Es sind Verhältnisse, wie sie Beilfuß seit 20 Jahren nicht erlebt hat.
Ja, ist schon ein bisschen scheiße. Ich habe jetzt meine Tochter geholfen, schnell heute Morgen, damit sie zur Arbeit kommt auch. Nützt ja nichts. Meine Tochter muss noch nach Husum. Sie ist da hier Kfz-Schlosserin, die Ausbildung, und das nützt nichts.
Das nützt nichts, das Motto des Tages in Preklum. Sören Hansen hat einen Schneeschieber vor seinen Quad montiert. Damit versucht er, den Neuschnee vor seiner Gärtnerei wegzuschaffen.
Kriegen wir alles hin? Nervt, weil es Arbeit ist. Aber endlich mal weiß, haben wir lange nicht gehabt.
Und so gibt es auch Freude über das Schneespektakel. Im Christiansenpark in Flensburg wird fleißig gerodelt.
In Deutschland ist richtig selten und es ist cool, dass dann mal schneit und Schlitten fahren. Und es ist ja auch so viel Schnee, dass man zum Beispiel auch Schneemann bauen kann oder so.
Die Stimmung ist super. Ich meine, also man kann so viele tolle Sachen mit Kindern im Schnee machen.
Schnee, Eis und Klette sorgen an vielen Orten in Norddeutschland aber auch für Unfälle und Ausfälle. Besonders betroffen zum Wochenstart Schleswig-Holstein. Im Kreis Schleswig-Flensburg ist heute früh ein Linienbus von der Fahrbahn abgekommen, hing quer im Straßengraben. 6 Passagiere wurden leicht verletzt. Besser sieht es mittlerweile in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Niedersachsen aus. Am Wochenende hatte es gerade in Niedersachsen hunderte Unfälle gegeben. In Hannover, Lüneburg und Oldenburg war zwischenzeitlich der gesamte Busverkehr eingestellt worden. Das sorgte für wütende Kommentare im Internet und auch für Kritik vom Fahrgastverband Pro Bahn. Morell Predöhl von den Verkehrsbetrieben Oldenburg verteidigt die Entscheidung.
Wir haben im Außenbereich Situationen gehabt, wo Busse in die Haltestellen reingerutscht sind, nicht bremsen konnten. Und wenn dann Menschen dort stehen oder Fahrgäste stürzen, ist es einfach nicht mehr verantwortbar.
Vorsichtige Entwarnung gibt es derweil im Bahnverkehr. Die meisten Fernverkehrszüge fahren wieder. Auch im Regionalverkehr werden Ausfälle seltener. Viele Menschen, unter anderem in Hamburg, sind derweil frustriert darüber, dass große Teile der Wege vereist oder zugeschneit sind. Die Bereiche vor Häusern müssen die Eigentümer freiräumen. Andere Wege und Plätze, die Stadt. Eine Herkulesaufgabe, sagt Anna-Maria Jeske von der Stadtreinigung Hamburg.
Es ist eine herausfordernde Situation, die uns alle in Atem hält. Es ist sehr, sehr viel Schnee gefallen, so viel Schnee wie seit 2010, 2011 nicht mehr. Und das ist natürlich trotzdem einfach herausfordernd für alle Beteiligten.
Und es bleibt eine Herausforderung, warnt der Wetterexperte Sebastian Wache. Er prognostiziert für Freitag den nächsten großen Schneefall.
Plus dann eben auch in Kombination mit dem Wind sind dann auch Schneeverwehungen auch durchaus möglich. Das heißt, der Freitag wird, ja, wenn man das vielleicht aus Bahnsicht oder aus verkehrstechnischer Sicht dann auch betrachtet, sicherlich auch weitläufig katastrophal werden.
Gerade Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern seien dann wohl betroffen.
Über die Schneemassen im Norden berichtete Maximilian Seib. Und damit enden unsere heutigen Themen des Tages. Zu finden übrigens auch in der NDR-Info-App.